Willkommen zur 462. Folge des Sneakpods. Wir haben uns hier in dieses gemütliche Münchner Stadthaus zurückgezogen, um für euch den Film Willkommen bei den Hartmanns zu besprechen. Mit mir hier, das ist unser Flüchtling, Robert Krüger.
Ich dachte, ich bin bei den Stiefs. Was ist denn hier? Und wer ist dieser Mann? Stefan Giesbert?
Das ist richtig, hallo.
Ja, Stefan, du warst im Kino.
Ich hätte dir vorher sagen sollen, was du mich vorstellen kannst, gell?
Ja, naja. Das hätte ich, ja, naja.
Der gealterte Familienvater oder sonst irgendwas.
Der gealterte Herr Hartmann, der uns jetzt mal sagt, worum ging's?
Es geht um eine reiche Münchner Familie, bestehend aus dem Vater, gespielt von Heiner Lauterbach, der in der Münchner Klinik rechts der Isar oder wie die heißt, Chefarzt ist und den ganzen Tag Knie und Schultern und Hüften operiert. Dann seine Ehegattin, die vermutlich Hausfrau ist und die hat nicht gearbeitet, ist wohl jetzt in Rente. Seine beiden Kinder, die Tochter, die im 14. Studiengang jetzt an Psychologie-Finalprüfung hängt und der Sohn, der irgendwie dauernd in Shanghai ist, weil er da als Jurist ganz wichtige Geschäfte machen muss und der hat auch ein Kind und aber die Frau dazu ist ihm schon weggelaufen, die lebt nämlich auf Mallorca. Und damit dieses Glück dieser Familie vollständig wird, ist die Mutter der Ansicht, dass es ja voll schön wäre, wenn man jetzt noch einen Flüchtling bei sich wohnen lässt. Weil es den armen Flüchtlingen, ja, denen geht es ja allen ganz schlecht und die müssen brauchen unbedingt Hilfe. Und dann nimmt Familie Hartmann nach einigem Streit einen Flüchtling auf und sie machen auch eine Art Casting, wo dann halt unterschiedliche Flüchtlingsfamilien zu denen kommen, um sich zu bewerben. Und ja, dann gibt's halt die Nachbarn, die das nicht so gut finden und mit Vorurteilen behaftet, trotz russischen Nachnamens gegen diese Flüchtlinge sind. Und die Bundespolizei, die irgendeinen Flüchtling in diesem Flüchtlingscamp, wo der arme Mann vorher gewohnt hat, sucht und verdächtigt, dass vielleicht da das ist, dann ist der Enkel der Familie, der irgendwie von der Schule fast fliegt und sich aber gut mit dem besagten Flüchtling versteht, der Flüchtling, der irgendwie alles nicht versteht, weil die ja alle so komisch sind, der Tochter erklären muss, dass sie ja, sie müsste jetzt eigentlich mal verheiratet sein, sie ist ja schon alt und ja, so diese ganzen Clash of Cultures, also das Zusammentreffen der ganzen unterschiedlichen Kulturen aufeinander, können wir dort aufs Herzlichste begutachten, möchte ich sagen.
Mhm. Ja, und die Besetzungsliste liest sich ja wie ein Who is Who hier. Das ist ja.
Ja.
Spielen sie ja alle. Senta Berger,
Senta Berger als die Mutter wirklich gut. Heiner Lauterbach großartig, der halt den alten oder älteren Mann spielt, der nicht in Rente gehen will und nicht alt werden will und dann irgendwie zu seinem Freund Uwe Ochsenknecht geht und sich irgendwie die Falten unterspritzen lässt, damit er nicht so alt ist und mit dem dann auch irgendwie ausgeht und irgendwelche Bunnies aufreißt. Ganz schlimm.
Ja, dann noch Paulina Roginski, Ilias Mbarek, ja. Florian David Fitz. Also es ist ja wirklich hier. Ja.
Paulina ist die Tochter, Florian David Fitz spielt den Sohn und Ilias Mbarek ist halt ein Assistenzarzt an der Praxis von dem
Uwe Ochsenknecht.
Nee, von dem Dr. Hartmann.
Ach so, okay.
Ja. Nicht in der Praxis, sondern in der Klinik halt. Ja, genau. Und die geraten auch irgendwie immer aneinander und ja.
Ja, und funktioniert das alles so? Also kann man lachen oder ist das dann, kippt das so ins Peinliche oder in so dieses, wir müssen dieses Thema, weil es jetzt gerade so aktuell ist und in aller Munde, müssen wir es jetzt irgendwie bearbeiten, machen es da hier lustig Komödie oder so? Oder wie läuft das?
Nee, es funktioniert ganz gut. Also es ist schon, Natürlich ist dieser Flüchtlingshumor und wenn da manche, also es kippt manchmal schon ein bisschen zu rechts, so, ja, man wird das ja wohl sagen dürfen, Stimmung, das war nicht so schön. Wenn dann natürlich die ganz platten Nazis auftauchen, ist klar, dass die so reagieren und so agieren. Aber wenn eben die Charaktere, die wir eigentlich gut finden sollen, auch so komisch sind, das fand ich nicht so gut. Aber sonst funktioniert es echt schön. Die Gesellschaft von außen betrachtet eben die Thematik, die der Flüchtling mitbringt, der arme Kerl, der irgendwie aus Nigeria geflohen ist und da vor Boko Haram,
ja, so heißen die, glaube ich.
Ja, genau. Vor denen halt geflohen ist und eben aber kaum darüber reden kann, weil man sieht einmal einen Traum von ihm, wie er irgendwie ja, nachts einen Albtraum hat und da total erschreckt aufwacht. Und, ja.
Okay, also so einigermaßen haben sie das Thema noch, sagen wir mal, mit der nötigen Feinfühligkeit angefasst, auch wenn sie es nicht immer hingekriegt haben. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, es gab so manche Stellen, wo ich dachte so, oh nee, bitte, das ist jetzt drüber, ist einfach nicht mehr lustig. Aber sonst ist es halt an vielen Stellen dann doch eine Familienkomödie oder manchmal driftet so ein bisschen in so eine Love Story ab und natürlich ist diese, also so, ja, weißt du, Elias Mbarek, Heiner Lauterbach, man weiß schon fast, was durch den ganzen Film passiert. So dieses Übliche. Mhm. Ja, man kann fast mitsprechen, ohne den Film gesehen zu haben. Aber es funktioniert. Es war schön, es hat sich gut angefühlt, wenn die Mutter die Tochter dem Flüchtling erklärt, warum sie nicht einem Mann vorgestellt werden will von ihm. Ah, ich habe da jemanden gefunden, der ist total toll für dich und den kannst du heiraten. Nee, ich will nicht den vor, ich bin romantisch. Und dann spielt sie ihm halt irgendwelche Rosamunde Pilcher-Filme vor und er guckt das und sie weint und dann kommt irgendwie so die Szene, er kniet sich nieder und ah, und möchtest du mich heiraten? Möchtest du für immer? Ja, ich möchte bla 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 bla. Und sie heult halt nur und er so, das war schon ganz lustig. Und er hat halt gar nicht verstanden, was sie damit möchte und so.
Okay. Also Familienkomödie mit grenzwertigen Themen. Nee, ich weiß nicht, aber ja, du hast es ja vorher gut dargestellt.
Nee, man kann es wirklich gucken. Also man darf halt nicht jetzt eine feinfühlig intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Flüchtlinge und wie schlecht es denen geht und was man da tun muss und ja, natürlich wird er dann auch abgeschoben und es droht die Abschiebung und da müssen sie alle wieder die ganze Familie zusammenhalten, damit dann die Abschiebung nicht und dann kommt die Polizei nochmal und dann stimmt die das und dann versteht die Polizei das falsch. So, ja, alles, was man so braucht. Fast 2 Stunden. Ich habe jetzt irgendwie nicht im Kino gesessen und gedacht, Alter, kann man bitte der Film rum sein? Nee, ich habe mich 2 Stunden echt gut unterhalten. Und wie gesagt, bis auf die 1-2 Stellen, wo es halt ein bisschen drüber war, habe ich mich auch nicht irgendwie groß geärgert oder sonst irgendwas.
Das klingt doch gut, weil ich würde sagen, also mich hätte das jetzt abgeschreckt. Ich wäre da wahrscheinlich auch gar nicht reingegangen. Wie bist du dazu gekommen, dass du da über die Dings gesprungen bist?
Die verehrte Gattin wollte den Film gerne sehen.
Die verehrte Gattin war es, okay.
Ja, genau.
So läuft das ja oft. Entweder es ist die Sneak oder man geht irgendwo mit und dann guckt mal was, wo man gedacht hätte, dass es vielleicht einem nicht gefällt und dann
ja, doch. Ja, hinterher hat sie gemeint, dass sie eigentlich gar nicht irgendwie war, sie hat so ein bisschen so einen Durcheinander-Tag gehabt und hat eigentlich gar keine Lust mehr abends noch ins Kino zu gehen. Und habe ich gesagt, so ja, jetzt komm, jetzt haben wir uns fürs Kino verabredet, also wir miteinander zu zweit. Jetzt gehen wir auch und dann, ach nee, ich weiß nicht. Und dann habe ich sie quasi belabert, in den Film zu gehen, den ich gar nicht sehen wollte, was ja. Ja. Aber hinterher fanden wir es beide richtig gut.
Na, das ist doch schön.
Ja.
Möchtest du dem Ganzen noch Punkte geben? Oder?
Ich gebe dem 7,5 Punkte.
Das klingt gut.
Ja, und
irgendwie also, bin ich gedanklich immer willkommen bei den Sties, wenn da willkommen bei denen und dann kommen plötzlich die Hartmanns da raus.
Willkommen bei den Sties ist halt eine ganz andere Ausgangssituation. Da geht es ja darum, dass eine Person in eine andere Region kommt. Also.
Naja, der kommt ja auch in eine andere Region, aber halt in eine ganz andere Region.
Genau, ja, und der kommt halt in die Familie. Er ist nicht so der Beobachter von außen, auch wenn er in gewissen Situationen, wo in der Familie was passiert und man sieht dann einfach einen Schnitt auf ihn, wie er das beobachtet und guckt, wie sie ihm versucht haben zu erklären, was schwul heißt. Und er so, ja, ich bin nicht schwul. Ja, nee, das ist ja auch okay, aber in Deutschland ist das okay, bla bla bla. Ja, aber ich bin nicht schwul. Sie reden halt einfach alle miteinander komplett aneinander vorbei.
Das finde ich ja oft anstrengend in Filmen, außer wenn es gut gemacht ist.
Ja. Da ist es recht gut gemacht. Also, ja, man könnte es sicherlich noch klüger lösen, aber ich fand es schon sehr gut gelöst und insbesondere an der richtigen Stelle weggeschnitten.
Ja.
Also sowieso, das gesamte Editing war in einer Art sehr unaufdringlich, angenehm, früh aus, insbesondere diesen Fremdschämen, peinlich, oh, ich halte mir die Hand vor den Mund, Szenen, rechtzeitig rausgegangen. Wenn was klar ist, wenn das wiederholt wurde, dann wurde das einfach übergangen. Dann war das irgendwie so, ja, habt ihr ja schon gesehen, habt ihr verstanden, alles klar, brauchen wir euch nicht mehr zu sein, danke, tschüss. Und das fand ich echt gut.
Ja, okay.
Ja.
Der Regisseur ist derselbe Typ, der Männerherzen gemacht hat. Falls das jemandem was sagt. Es war ja auch eine recht erfolgreiche deutsche Komödie mit Christian Ulmen und so.
Männerherzen? Haben wir da mal drüber geredet?
Nee, ich glaube, wir haben ihn nicht in der Sneak gehabt, aber es gibt zumindest eine Menge Leute, die den, glaube ich, ganz nett fanden. Ob das jetzt unbedingt unsere Hörer sind, weiß ich nicht. Das vermag ich nicht zu beurteilen, aber der war nicht ganz unbekannt.
Okay.
Gibt's auch noch einen zweiten Teil von, meine ich wohl.
Ach,
und die sind beide von Simon Verhoeven und das ist der Regisseur auch dieses Films.
Ja, genau.
Und auch Writer. Bei Willkommen bei den Hartmanns. Jetzt hätte ich beinahe wieder Stieß gesagt.
Ja, ich habe ihn übrigens im Kino gesehen.
Ah ja.
Das und ich habe Popcorn gegessen. Ich habe so lange kein Popcorn mehr im Kino gegessen. Ach, Kino. Dieser Saftladen hier in der hessischen Landeshauptstadt. Es wird vorne ein bisschen dunkel, das heißt, okay, jetzt geht die Werbung los. Das ist ja sowieso, ich finde es ja total irritierend, im Kino zu sitzen, zu wissen, welcher Film kommt und dann noch Werbung zu gucken.
Ja, zwei Sachen, die uns vollkommen ungeläufig sind.
Das ist echt krass, gell, wenn du in die Sneak gehst, so ja, pff, da kommt der Trailer, da kommt der Mensch, der vorher dir ein bisschen Geschichte erzählt und das war's. Aber, naja, gut. Jedenfalls wurde es ein bisschen dunkler und dann ging der Ton von der Werbung los. Dann kam ein Spot, dachte ich so, ach, das ist ja cool, da haben sie einen Spot gemacht extra für nur Ton, um irgendwie den Effekt zu erhöhen, aber er war halt dafür eigentlich zu schlecht für nur Ton gemacht. Und dann kam noch ein Spot, dann kam ein Spot, der ganz klar für mit Bild gemacht ist. Dieser, weißt du, hast du diesen RMV-Spot mal gesehen?
Nein.
Von der RMV gibt es einen Kinospot, der ist eine Zeit lang auf Facebook rumgelaufen, wo sie quasi so Szenen aus der U-Bahn und der S-Bahn so zeigen. Aber da laufen halt dauernd Leute, die wie Filmstars in bestimmten Rollen aussehen.
Ah, okay.
Also Uma Thurman in Kill Bill und The Big Lebowski und Man in Black und sonst irgendwas. Und der Sprecher erzählt halt, ja, das sind Leute und die wollen dahin und dann sind manche hektisch und dann ist das und dann passiert das und manche haben noch was zu erledigen und manche gehen einfach nur nach Hause und ziehen dann noch einen durch und so weiter. Einfach so erzählt er die ganze Zeit und sie sieht halt die ganze Zeit Filmreferenzen durchs Bild laufen. Wirklich gut gemacht, so MV, was ist denn mit euch los? Das ist ganz, ganz toll. Musst du mal googeln. Die ist richtig gut, die Werbung.
Okay. Ich sträub mich ja eigentlich dagegen, jetzt Werbung auch noch freiwillig zu googeln, aber wenn du das sagst, mache ich das vielleicht mal.
Ja, also lohnt sich wirklich. Ist echt lustig.
Okay, und die kam dann auch mit Black Screen. Und
die kam auch mit Black Screen und das kann ja wohl nicht sein. Das ist jetzt irgendwie.
Ja, gut, aber da wäre ich ja noch nicht böse geworden. Also es wäre mir
Werbung ohne Bild ist mir ja egal. Ja. Jedenfalls ist dann irgendwann jemand rausgegangen und halt so vermutlich nachgefragt, so, Leute, da ist kein Bild. Und, okay, dann irgendwie, weiß nicht, irgendeine andere Werbung. Bumm, ist Bild da. Okay, cool, danke, Bild ist da, läuft weiter. Nächster Spot zur Hälfte, schwarzer Screen, Ton weg. Okay.
Läuft.
Und dann ging es wieder von vorne los.
Ja, natürlich, die Werbekunden haben noch bezahlt.
Jetzt aber auch mit Bild. Ja, aber das kostet mich halt, weiß ich nicht, 5 Minuten von meinem Leben, weil irgendein Oschi da nicht richtig aufgepasst hat.
Ja, ich verstehe dein Leid. Aber ich verstehe auch die andere Seite, die sich sagt, wir müssen denen das in die hier ins Stammhirn drücken.
Zieht das einfach von seinem Gehalt ab.
Ja, genau. Ja. Naja, immerhin, wenn solange keine Ratten unter deinem Sitz durchlaufen, geht's doch meistens noch.
Nee, das Kino ist super. Das ist ein kleines, gemütliches Innenstadtkino. Mhm. Aber es war nicht das Kino, was direkt bei uns um die Ecke war. Da lief der Film nämlich nicht. Wir mussten schon ganz schön weit laufen, also mindestens 10 Minuten.
Skandal.
Aber wir konnten unterwegs noch einen Döner holen, was echt super war.
Du genießt dein Stadtmensch-Dasein mittlerweile auch so richtig, oder?
Total, klar. Ja. Das ist echt super.
Okay. Hast du eine Droge der Wahl am Start?
Ich habe nur Wasser, mir ist irgendwie so ein bisschen kränklich. Ja,
ich habe auch nur Wasser, mir ist nämlich auch kränklich. Also ich bin auch krankgeschrieben gewesen bis heute.
Ja.
Und morgen muss ich wieder arbeiten, aber so richtig fit bin ich noch nicht.
Oh.
Also lassen wir die Droge der Wahl einfach weg.
Ja, wir können Wasser trinken.
Ja, genau.
Ja.
Und machen derweil mit dem nächsten Thema weiter. Ja. Einen Film, den wir beide geschaut haben.
Genau, es war nämlich letzte Woche schon klar, dass wir beide nicht in die Sneak gehen würden, weil du warst ja schon krank, ja?
Ja, da war ich schon krankgeschrieben, genau.
Genau. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch einfach einen Film entscheiden und dann gucken wir den beide. Und so haben wir wo haben wir den geguckt?
Also ich habe ihn auf Amazon gesehen.
Ja, genau, ich auch. Amazon Prime Whiplash geschaut.
Whiplash. Was ja so viel wie Peitschenhieb, glaube ich, übersetzt heißt.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt so einen Superhero-Film oder ein Western erwartet.
Ich wusste gar nicht, worum
es ging.
Okay, gut. Ja, ich hatte den schon lange, lange auf meinem Guckzettel, weil er ja bei den Oscars hoch nominiert und auch hoch dekoriert wurde.
Was, echt?
Ja, ja. Er hat den Oscar bekommen für, oh Gott, also auf jeden Fall für Jesse Plemons. Bitte?
Schlagzeugsolo?
Ja, den Oscar für Schlagzeugsolo, den berühmten Oscar für Schlagzeugsolo, der auch jedes Jahr vergeben wird, egal ob es ein Schlagzeugsolo gab oder nicht. Nein, natürlich nicht. J.K. Simmons hat den Oscar für Best Male Actor in a Supporting Role, glaube ich, bekommen für Whiplash. Und aus dem Kopf würde ich jetzt sagen Film Editing oder Sound Editing oder sowas.
Ja, okay.
Ich bin schon auf dem Weg dahin. Er hat sogar 3 Oscars gewonnen.
Alter Schwede. Und ich habe das nicht mal mitgekriegt.
Ja, das wundert mich. Aber Best Achievement in Film Editing, Tom Cruise, und Best Achievement in Sound Mixing. Da sind es 3 Namen, die lese ich jetzt nicht vor. Und wie ich gesagt habe, Best Performance by an Actor in a Supporting Role, J.K. Simmons. Wobei man darüber diskutieren kann, wer da Supporting Role und wer da Lead Role ist. Also okay,
ja,
wenn man es aufteilen muss, dann ist J.K. Simmons die Supporting Role. Aber eigentlich, da das irgendwie ein Kammerspiel zwischen den beiden Figuren ist.
Die sind sich schon ebenbürtig. Also auch, wenn natürlich die
Die Machtverhältnisse sind eindeutig verteilt, ja.
Ja, natürlich, da sind sie sich überhaupt nicht ebenbürtig, aber sonst schon, ja klar.
Genau, also machen wir mal kurz eine Zusammenfassung. Whiplash ist ein Musikfilm, könnte man sagen, ein Kammerspiel. Wir lernen den jungen Andrew kennen, ein aufstrebender, oder was heißt aufstrebender, ist vielleicht schon falsch, also ein ambitionierter, sagen wir es mal so, Jazz-Schlagzeuger, der sich an einem wohlbekannten und altgedienten Konservatorium oder wie sagt man, einer Musikschule, einer gehobenen, einschreibt und dort eben ausgebildet werden möchte zum Jazz-Schlagzeuger. Ja. Das ist das, wie heißt das Konservatorium? Schaeffer. Und dort herrscht ein relativ striktes Regiment, vor allem einer der Musiklehrer ist dort sehr gefürchtet, Fletcher, gespielt von J.K. Simmons, der wohl so regelmäßig also durch die durch die Unterrichtsräume streift, wo auch andere Lehrer zum Teil eben Musikunterricht geben, und sich dann da so vereinzelt Leute rauspickt, und das ist zum einen eine große Ehre, also das möchte man schaffen, zum anderen zum anderen ist es aber auch sehr respekteinflößend. Also wenn Fletcher den Raum betritt, dann geht ein ehrfurchtartiges Schweigen durch die Menge und alle stehen irgendwie stramm und still. Ist fast ein bisschen militärisch manchmal.
Die haben total Angst vor dem.
Die haben mega Angst vor dem.
Die Lehrer aber eben, auch. Die Professoren, die ihm ja eigentlich ebenbürtig sein müssten.
Genau. Und unser junger Andrew wird nun ausgewählt von Fletcher, in die sogenannte Studio-Band zu kommen. Das ist sozusagen die Creme de la Creme dieser Musikschule, wenn man so will. Fletcher wählt die eben aus, wer zu dieser Studio-Band gehört, und betreibt da auch ein sehr hartes, rigoroses Hire and Fire. Wer irgendwie nicht performt, fliegt da auch sofort wieder raus. Und mit dieser Studio-Band gehen sie dann auf verschiedene Jazz-Festivals und auch Contests und so und gewinnen da wohl auch regelmäßig. Und demzufolge, da wird ein sehr hartes Regiment geführt, und es geht in dem Film dann eben um den Weg von Andrew, den er auf dieser Schule eben macht, und was es mit ihm macht und was es auch mit seinem Spiel, mit seinem Schlagzeugspiel macht, wenn Fletcher ihn eben auswählt und ihn in die Band mit aufnimmt, erstmal als Alternate Drummer, und später, der Film würde dann natürlich nicht Halt machen und macht da nicht Halt und wird dann eben auch irgendwann Core-Drummer in der Band. Und dann wird er wieder nicht Core-Drama sein, weil alles irgendwie dramatisch wird und so weiter und so weiter. Man kann sich das jetzt denken. Und was ihn eben auszeichnet, den Fletcher, ist, dass er seine Schüler quält. Also er hat eine Vision davon, dass die ganz großen Musiker durch eine sehr harte Schule gehen müssen, um ihre Großartigkeit sozusagen rauszukratzen aus ihnen,
damit sie richtig gut werden.
Und damit sie richtig gut werden muss, müssen sie durch eine harte Schule gehen, und diese harte Schule, die bietet er. Ob die Leute das in dem Augenblick wissen und verstehen, was er, wo das hinführen soll oder nicht, ist ihm mehr oder weniger egal. Und er bietet halt ein extrem hartes Training sozusagen, und das ist fast schon so Drill Sergeant mäßig, das erinnert zwischendurch auch immer mal wieder an Full Metal Jacket oder sowas. Und was halt unsere Andrew-Figur, übrigens gespielt von Miles Teller, was ihn auszeichnet, ist, dass er tatsächlich auch bereit ist, sich zu quälen. Also diese harte Art, wie Fletcher mit seinen Schülern umgeht, die geht ihm auch nah. Das merkt man auch, dass er das nicht einfach so wegsteckt oder dass er es nicht auch professionell sehen kann und sagt, naja, der ist halt so, weil der will halt, dass wir gut werden. Wie man ja da theoretisch rangehen könnte, aber die Frage ist halt, kann man das, wenn man so jung ist, oder kann man das, wenn man...
Ich glaube, wenn man da drin steckt, kann man das einfach nicht.
Wenn man,
bist du da drin und dann...
Genau, dann ist das dein Leben, wie der dich beurteilt. Und wenn der dich anschreit, dass du scheiße bist, dann nimmst du dir das halt zu Herzen.
Genau.
Und was er aber gleichzeitig eben auch kann, ist, er ist in der Lage, sich zu quälen und besser zu werden. Und das macht er dann auch. Und da läuft dann halt auch wirklich Blut die Sticks entlang. Und das müssen wir uns dann auch angucken. Das sind sehr intensive Szenen. Und
das war nicht sehr appetitlich.
Ja. Wie hat das auf dich gewirkt so insgesamt? Also es ist ja schon sehr intensiv nur zwischen diesen beiden Figuren. Da laufen zwar immer noch so andere Leute durchs Bild, ja, aber die sind ja auch irgendwie alle unwichtig.
Ja, die sind also vielleicht mal der ein oder andere, um irgendwas zu erklären und um die Härte klar zu machen, was es ihm da geht, aber eigentlich kann man die echt in der Pfeife rauchen, die braucht kein Mensch.
Das sind als Stichwortgeber für irgendwelche Stichwörter, ja.
Genau. Also mir hat es gut gefallen, mir hat das Spaß gemacht. Also Spaß, ja doch, also das intensive Spiel von den beiden zu sehen. Ich fand die Kameraarbeit irgendwie super, weil die so eng war, so nah dran, so drauf, so, also als wäre ich die ganze Zeit in dem Raum mit dabei. Aber also an manchen Stellen hat er mich halt echt so ein bisschen verloren gehabt. Es gab immer diese Stelle, wo er gesagt hat, nee, du bist zu schnell oder zu langsam.
Ja. Und are you rushing or dragging?
Ja, genau.
Und er wusste es nicht.
Ja, ich aber auch nicht.
Ja, nee, also als ungeschultes Ohr, oder ich weiß auch nicht, ob da ein geschultes Ohr einen Unterschied hören kann. Ich habe keinen gehört. Und man hat auch manchmal das Gefühl, verarscht er ihn jetzt gerade? Geht es nur darum, dass er ihm irgendwie klar machen will, dass er noch nicht alles weiß? Oder ich, also manche Sachen sind so.
Genau, einfach nur
ihn auch nicht,
runter machen.
Ja.
Und.
Oder ja. Den einen rausschmeißt, der überhaupt nicht fehlgestimmt war.
Ja.
Das sind so Sachen, wo du dann echt so denkst, oh, was ein Arschloch.
Ja, total.
Ja, aber es ist sehr geschickt gemacht. Also es ist sehr so von der Art, wie die Geschichte geschrieben ist. Erst sollst du ihn hassen, dann sollst du ihn irgendwann ein bisschen bemitleiden, dann sollst du ihn wieder bewundern und dann sollst du ihn wieder hassen. Und dieses Machtspiel zwischen den beiden und wie es dann am Ende auch ausgeht und wie der Film auch endet, auf welchem Punkt.
Ja.
Es hat mir alles schon ziemlich gut gefallen, obwohl es zwischendrin anstrengend ist, ihn zu gucken. Aber es ist eine gute Art von Anstrengung, da durchzuziehen. Und wie du schon sagst, die Kameraarbeit ist toll. Und wie du eben betont hast, dass er immer so nah dran ist. Klar kann man einfach eine Weitwinkellinse nehmen und kann nah rangehen. Aber das ist nicht das, was er macht. Also die Kamera ist, es ist nicht so, dass da jetzt jedes Mal irgendwie die Gesichter angeschnitten sind, weil wir so nah dran sind, dass die Stirn und das Kinn nicht mehr drauf passen. Es ist nicht die Art von nah dran,
nee, genau,
die da gemacht ist, sondern
emotional, oder also, kann man das sagen, emotional nah dran?
Ja, und auch in der Szene, also du hast auch wirklich immer so, wie es gemacht und wie es geschnitten ist, immer das Gefühl, wie du schon sagst, du bist mit im Raum, du bist dazwischen, genau. Irgendwie und die Bilder sind auch einfach toll. Ich meine, J.K. Simmons hat halt einfach ein unfassbar charakterstarkes Gesicht, oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken
der
soll.
Der hat also, eine Ausstrahlung, der hat eine Aura, das ist unglaublich.
Und Miles Teller, ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber er sieht halt am Anfang des Films, sie ist halt doch so ein Milchbubi, aber das passt natürlich, total. Ist auch genau richtig besetzt für die Rolle.
Ja, klar.
Und man sieht dann aber auch, wie er an sich arbeitet und wie er sich dann quält, wenn er dann in so einem Übungssession drin ist, wo er dann irgendwie versucht, da irgendwie, was weiß ich, so und so viel 100 BPM zu halten für absurd lange Zeiten und ihm wirklich dann das Blut aus der Hand läuft.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob Miles Teller wirklich so gut Schlagzeug spielen kann. Ich nehme es fast an, dass er es können muss. Wie soll man das sonst gedreht haben? Da habe ich jetzt nicht recherchiert, keine Ahnung. Vielleicht weiß einer unserer Hörer oder Hörerinnen mehr und können das mal aufklären. Aber es ist so direkt dran und so immer draufgehalten, dass ich davon ausgehen muss, dass er gut Schlagzeug spielen kann. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ja.
Und das ist so intensiv, wenn du dann in seinem Gesicht siehst, dieses, wie es ihn quält, diese Beats zu halten und wie es dann aber doch durchzieht. Und da wirft einen der Film so direkt rein, wenn du dann siehst, wie die ganzen Blut- und Schweißtropfen auf den Becken umherspringen und so.
Das aber auch gut gefilmt,
die ruhigeren,
gut gezeigt.
Ja, aber auch die ruhigen Phasen und wenn die Kamera so den Gang lang schwebt, auf irgendwas zu. Oder wie es geschnitten ist. Ich meine, gut, jetzt haben sie den Oscar für Film-Editing bekommen. Da ist jetzt nicht groß weit gesprungen, als Filmkritiker dann an der Stelle zu sagen, das Editing war toll. Aber es ist wirklich toll. Also
ja.
die Art, wie dieser Film so zwischen ruhig und intensiv hin und her geht und wie J.K. Simmons so seine Ausbrüche kriegt. Und es ist ein sehr intensiver Film, der aber, finde ich, anstrengend ist, aber es lohnt sich, da durchzugehen.
Ja.
Und ich liebe halt einfach Schlagzeug.
Ja, als ich gesehen habe, um was es ging, so, ach, Schlagzeugfilm, okay, war klar. Gibt's, ja. Kennst du noch andere Schlagzeugfilme? Also jetzt mal abgesehen von Konzertvideos.
Du kannst Fragen stellen, Schlagzeugfilme.
Ja, es gibt ja so Filme über Gitarristen und über Bassisten wahrscheinlich auch und keine Ahnung. Sicherlich, also Dokumentation, aber so.
Ja, nee, könnte ich jetzt nicht mit dienen, nee.
Ja.
Also überhaupt nicht, fällt mir gar nichts ein. Weiß ich nicht, ob das ein First ist sozusagen oder ob das schon mal gemacht wurde.
Wahrscheinlich wurde es gemacht und wir wissen es wieder nicht. Und es ist ein Film, der auch 2 Oscars gekriegt hat für irgendwie Sound Editing und Nebenrolle und verdammter Axel, kennt sie. Okay, ich ziehe die Frage zurück, lass uns die rausschneiden.
Also vielleicht noch eine, nein, die lassen wir jetzt drin. Mein Husten kannst du rausschneiden. Die Frage, warum der Film Whiplash heißt, das Stück, was sie immer wieder und immer wieder und immer wieder spielen, heißt Whiplash. Also er wird nicht wirklich mit der Peitsche gehiebt, aber diese Doppeldeutigkeit kommt natürlich nicht von ungefähr.
Ja, klar.
Und passt dann auch
gar nicht. Ja, es hat wahrscheinlich einen Jazz-Standard, oder?
Das könnte sein. Ich hatte es jetzt noch nicht vorher gehört, aber ich bin jetzt auch nicht so.
Du bist gut. Nicht der Jatzer vor dem Herrn.
Ich höre total gerne Jazz, aber selten von Platte. Deshalb kann ich jetzt klar, Take Five und so, das so die Jazz-Standards, das kriege ich dann schon noch irgendwie erkannt, aber ich höre halt, was weiß ich, wenn Eric Clapton mal eine jazzige Platte macht oder so, dann ziehe ich mir die durchaus rein, dann kaufe ich mir die auch. Aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ein großes Regal voller Jazzplatten daheim habe. Aber wenn ich irgendwo eine Live-Jazzband stehen sehe, irgendwo auf einer Feier oder sonst wo, dann ist das was ich durchaus gerne habe. Oder was weiß ich, einmal im Jahr, wo man irgendwann mal sieht, da hier Jazz Frühschoppen oder Jazz Tee oder sowas. Und dann geht man da hin und dann ist das meistens auch schön. Also ich mag Jazz an sich.
Ja, ich auch.
Ja. Aber würdest du mal zu so einem Band-Battle gehen in Sachen Jazz? Also ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt, aber warum auch nicht?
Ja, würde ich gehen, aber wahrscheinlich bin ich dann da auch wieder zu ungebildet, um das, also weißt du, um Unterschiede verstehen zu können. Obwohl, ich schleppe ja auch Leute zum Tanzen, die das nicht kennen. Ja, warum nicht? Doch. Aber gibt es in Deutschland?
Ich habe keine Ahnung. Aber was ich immer krass fand, ist, wenn er hat ja immer so eine Handbewegung, wo er die dann die Leute spielen lässt, seine Band.
Ja.
Und dann immer so eine Hand, so eine geschlossene Faust, wenn die Leute dann so aufhören sollen. Und weil ihn irgendwas stört.
Mhm.
Und da sind so viele Takes drin, wo du denkst, was war denn jetzt anders? Also irgendwie, klang alles gleich. Nicht nur das Schlagzeug, auch die anderen Musiker.
Genau, es klang alles wie immer.
Was auch ja, Problem. Genau. Und er hört da immer irgendwelche Dinge raus oder hört sie halt auch nicht raus und quält die Leute nur. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte da immer nur annehmen, dass da jetzt was anders war. Wenn man ein sehr feines Ohr hat, hätte man das vielleicht gehört oder so, aber ja. Naja, aber das
Finale. Ja, wahrscheinlich, wenn du geschult bist irgendwie auf die Art von Musik oder so.
Ja.
Oder ja, vermutlich im Konservatorium warst. Vielleicht müssen wir mal den Björn dazu befragen.
Das wäre tatsächlich eine gute Frage. Mal mit Björn Whiplash gucken und ihn dann fragen, wie das so ist.
Genau.
Gut, also lassen wir es dabei.
Empfehlung, oder?
Mega-Drama-Film, super Empfehlung. Ja, ich würde sagen, 8 Punkte von mir.
Ja, gehe ich mit.
Toller Film.
Toll, ganz toll.
So, dann hätten wir noch einen kurzen Ausflug ins Fernsehen.
Ja.
Wir haben ja letzte Woche, hatte ich das ja, während du den Tatort besprochen hast, ist mir ja aufgefallen, dass das die Episodennummer 999 hatte.
Richtig.
Und dann stand natürlich diese Woche die 1000 vor der Tür. Und als es dann soweit war, war das dann auch plötzlich in allen Medien. Also ich habe das irgendwie im Radio dauernd gehört und im Fernsehen gab es dann irgendwie Sonderbericht und ich weiß nicht was alles. Und dann kam er eben, der 1000. Tatort. Eine Co-Produktion aus, was war es, Kiel und Hannover oder so?
Ja, sowas.
Also Axel Milberg, wie heißt seine Figur? Ich weiß es gerade nicht.
Borowski,
richtig. Und die Frau, oh Gott.
Lühmann oder so, ich weiß nicht, oder?
Bist du dir sicher?
Nee, ich habe keine Ahnung.
Naja. Wir gucken das gleich nochmal nach.
Live gucken, das mögen wir alle. Wir mögen alle, wenn die Podcasts, die wir hören, immer live googeln.
Nein, also wir gucken das jetzt wirklich gleich nach. Worum es geht, also er heißt Taxi nach Leipzig.
Ja.
Und er beginnt auf einer Polizei, wie nennt man das, eine Tagung, Lindholm heißt sie, eine Polizeitagung oder sowas, wo sie ausgebildet, weitergebildet werden, die Kommissare zum Thema, ich glaube, Deeskalation war das Thema. Und wie das so ist auf solchen Weiterbildungen, man sitzt da so ein bisschen gelangweilt rum und kann eigentlich nicht mehr abwarten, dass es jetzt endlich zu Ende geht. Frau Lindholm schreibt schon die ganze Zeit SMS mit ihrem, weiß nicht, Date oder sowas und oder Freund, keine Ahnung. Und wie das Schicksal so spielt, landen sie beide im selben Taxi, obwohl sie sich eigentlich nicht kennen. Sie wollen auch eigentlich nur erstmal kurz bis zum Hauptbahnhof. Und der Taxifahrer, den haben wir vorher aber schon draußen kennengelernt, wir Zuschauer, der ist ein etwas eigenartiger Typ, der so seine eigenen privaten Probleme hat und gerade erfahren hat, dass seine Ex-Freundin, von der er eigentlich immer noch was will, dass die kurz davor steht zu heiraten. Und das wirft ihn aus der Bahn. Und dann steigen diese Polizisten zu ihm ins Taxi, obwohl er eigentlich gar niemanden mehr befördern möchte, aber die bestehen da drauf und setzen sich zu ihm ins Auto. Und dann beginnt eben die Taxifahrt nach Leipzig. Taxi nach Leipzig, der Name des Tatorts und auch der Name des ersten Tatorts, der damals mal ausgestrahlt wurde.
Genau, 1970. Ja, deswegen wurde er auch wieder so genannt.
Genau. Und ja, dann fahren die eben Richtung Leipzig, was sie erstmal nicht wissen, außer dem Fahrer, weil da wohnt die Freundin. Und
ja, erst geht's ja gut und dann eskaliert's halt irgendwann. Und dann
genau, und dann eskaliert's hässlich. Und ja, dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, weil der Taxifahrer halt dann doch eher in diesem Fall ein nicht ganz so netter Mensch ist.
Boah, hat seine eigene Agenda.
Genau. Ja, und die passt nicht so wirklich mit, ich fahre euch mal zum Hauptbahnhof überein. genau. Ja, und dann müssen die beiden sich eben irgendwie aus dieser misslichen Lage befreien und müssen gucken, wie sie den Taxifahrer da so in den Griff kriegen. Und ja, das, wie gesagt, unsere beiden Tatortkommissare kennen sich eigentlich nicht und beschnüffeln sich dann so ein bisschen, mögen sich eigentlich auch nicht sonderlich und müssen mit der Situation klarkommen. Wie fandst du das?
Oh, ich mochte es nicht sehr.
Ich auch nicht.
Es war, ach, es war so bemüht, es war so anstrengend, es war so...
Ja, und so doof. Also
es war nicht rund, genau, es war doof. Zwischendurch
wirst du gefesselt und dann steigt der Typ aus dem Auto aus und geht weg und du sitzt auf dem Rücksitz und hast die Fesseln auf dem Rücken, weißt du, mit Klebeband und du weißt ganz genau, wenn er wieder ins Auto einsteigt, du könntest jetzt dann kannst du nicht mehr groß an deinen Fesseln rumtun und versuchen, die zu öffnen, um ihn zu überwältigen. Aber während er gerade ausgestiegen ist und weggelaufen ist und an einer Tankstelle irgendwo reingeht, wie wäre es, wenn du dann mal in dem Augenblick an deinen Fesseln arbeitest und zwar so richtig aktiv?
Ja, genau.
Alles,
ja,
also alles so beide. Dinge, wo du
Borowski als auch sie haben sich einfach dumm verhalten. Und das mag ich nicht, wenn da irgendwelche ja, alten Geschichten, okay, dass Leute in bestimmten Situationen in einer bestimmten Art und Weise reagieren, ist klar, mache ich auch. Jeder von uns hat seine Geschichte mitzunehmen und auch die haben eine Geschichte und die wollen uns die zeigen. Aber ich hätte halt das Gefühl, dass jemand, der eine polizeiliche Ausbildung hat, der hat halt einfach bestimmte Instinkte antrainiert, die ich vielleicht nicht habe. Ich würde da vielleicht erstmal paralysiert sitzen, so, der ist nicht da, oh Gott, was tue ich? Und würde aber von einem Polizisten erwarten, dass der besser weiß, was zu tun ist. Aber das war leider nicht so.
Ja. Oder, ja, ich will jetzt nicht in die Details gehen, die ich vielleicht spoilern würde.
Ja,
ich
auch, sag mal, genau, auch weiter hinten war es dann noch so.
Weiter hinten, wo es dann, bevor das mit dem Wald kommt,
in dem Wald, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja. Ja. Weil ich die Sache mit dem Wolf schön fand.
Ja, aber auch totaler Quatsch.
Ja, natürlich Quatsch, aber ich fand es so schön, wie man es vorher schon gehört hat. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, der Film war so aufgeteilt in vier Episoden, die nicht wirklich, also eigentlich wurde eine Geschichte durcherzählt, aber was der Film gemacht hat, ist, er springt von Person zu Person und nimmt in jeder dieser vier Abschnitte eine Person in den Fokus. Bei der wir dann sind, zum Beispiel in dieser Episode, in der zweiten, wo wir bei Borowski sind, ist es so, dass wir seine Gedanken hören können. Und
ja, hören wir ja bei dem Verbrecher auch am Anfang.
Richtig, ja. Ich wollte jetzt auf die Borowski-Sache raus. Da fand ich seine Gedanken, die Art, wie es gemacht war, wie es erzählt war, fand ich einfach irgendwie kitschig und blöd.
Talking Heads magst du eh nicht, wissen wir alle.
Ja, aber auch wie er es gesprochen hat und was er so gedacht hat. Ich fand das irgendwie schlecht beschrieben, weißt du? Und ja. Dafür fand ich die Episode mit ihr, die sie Angst im Dunkeln hat, die fand ich gut. Weil die Art, wie es gemacht war, dass zum Beispiel Borowski immer weggegangen ist und sie allein gelassen hat.
Ja, das stimmt.
Das fand ich gut, weil das war so eine Erzählperspektivensituation. Der war wahrscheinlich nie weiter als 10 Meter weg oder 5, aber das ist bei ihr nicht so angekommen. Also bei ihr hat es halt die Wirkung gehabt von
genau, sie saß da, er guckt halt, was da so drumherum ist.
Genau, er geht dann halt irgendwie mal 5 Meter rechts, 5 Meter links und schaut mal hier, schaut mal da. Oh. Und sie ist komplett paralysiert von ihrer Angst im Dunkeln und der Tatsache, dass sie da vom dunklen Wald umgeben sind und kann gar nicht mehr klar denken. Und das macht der Teil hat mir gut gefallen, weil er nimmt uns dann komplett mit auf diese Reise. Also in dem Augenblick ist der Film ein ganz kleines bisschen fast wie ein Horrorfilm gemacht. das mit den Wölfen, der dunkle Wald und so weiter, und diese dunkle Scheune, und das ist dann alles so, das kriecht alles so an dich ran und es wird so ein kleines bisschen, das ist so, ich möchte hier weg und mach mal einer das Licht wieder an, so, und okay, ihre Episode ist, sie hat Angst im Dunkeln, sie mag das nicht, sie kann das nicht haben, und das übernimmt der Film dann als Erzählperspektive in dem Augenblick und intensiviert das so richtig schön, wohingegen, sobald die Episode wieder wechselt, und wir in der nächsten Episode dann wieder bei einer anderen Person sind, ist auch diese Art zu erzählen wieder weg. Und die Idee fand ich nett, das fand ich gut gemacht, aber ja, die Geschichte insgesamt, das hatte keinen richtigen Hand und Fuß, und wie das dann endet und dann auf der Straße, oh Gott, nee, da wollte ich dann nur noch weg.
Ja, das war dann mühsam.
Ja, und dann die Sendung danach mit hier Lena Odenthal, wie heißt die Schauspielerin, Ulrike irgendwas?
Volker.
Genau. Oh Gott, hast du das gesehen?
Ich mochte das. Ich fand es viel besser als den Tatort.
Es war sehr viel informativer und hat so Einblicke ins Back.
Semige Schauspielte Zeug zwischendrin.
Das kann sie so gar nicht. Da haben sich mir so die Fußnägel hochgerollt.
Ja.
Es war eine Wohltat, als dann endlich Börne und Thiel gekommen sind, weil die beiden können auch.
Ja.
Die können einfach so Quatsch stehen, kannst du ein Mikro hinhalten, dann machen die Quatsch und das passt dann schon. Egal wie viel es geskriptet war und wie viel es nicht geskriptet war,
ja,
die kriegen das unterhaltsam.
Aufgeregt.
Bitte?
Der Christoph hat sich entsprechend aufgeregt.
Ja, aber das, was die Ulrike da abgeliefert hat, das war ja unter aller Kanone. Also die Frau darfst du ja sowas nicht moderieren lassen. Also das war ja, da hat es mir die Schauder die Rücken runtergejagt.
Ja.
Fürchterlich.
Ja.
Und das war irgendwie gespielt, aber eben nicht gespielt, weil man sieht ja, dass sie eigentlich besser schauspielern kann. Aber wenn sie was moderieren soll, das kann sie halt nicht.
Genau.
Und es war ganz, ganz schlimm. Es war wie Schultheater.
Ja, das war, geht so.
Und da war auch der Axel Milberg nicht gut. Fürchterlich. Also da kann ich Christophs Aufreger auf Twitter und Facebook gut verstehen.
Ja, aber er hat sich ja über Jan-Josef Liefers aufgeregt.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich so ein ritueller Hass. Keine Ahnung.
Nee, aber sonst war's informativ. An manchen Stellen war es ein bisschen komisch, schnell zusammengeschnitten. An manchen Stellen hätte ich gerne mehr über andere noch gehört. Ich hätte zum Beispiel gerne ein Interview mit Ulrich Tucker gehört.
Ja.
Kam ja auch diese eine kurze Szene aus diesem einen sensationellen Wiesbadener Tatort. Wo sie hier
Tatort, ja.
Ja, genau, wo sie das Kurhaus hier quasi kaputt machen.
Zerschossen haben, ja.
Ja, genau.
Ja, da waren so viele lustige Ausschnitte aus Tatorten drin und halt auch Interviews mit Autoren, die zwar zu so Drehbuchtheorien auch ganz viel Blödsinn geredet haben, aber gut, okay.
Ja, wenn es deren Theorie ist, dann kann es ja durchaus sein, weswegen manche nicht so gut funktionieren. Aber es ist auch schön, wenn dann so Szenen kamen, also wir saßen zusammen vom Fernseher und haben so an manchen Stellen gedacht so, Mensch, den haben wir geguckt, den kennen wir auch, ach, das war doch der, der war blöd, der war gut und so.
Das war ganz lustig. Ja, genau, ja. So ging uns das auch. Ja, also 1000 Tatorte, wie auch immer, und jetzt geht's weiter.
1000 Folgen Tatort.
Na? So, ja, kann man das sagen, sehr schön, sehr schön.
Und 462 Folgen Sneakbot.
Also wir sind ihnen auf den Fersen.
Ja, ja.
Ja, stimmt, die haben in den 70ern angefangen.
Ja, klar.
Und wir haben 2007 angefangen und es kommt jede Woche ein Tatort und es kommt jede Woche ein Sneakpot.
Ja, aber die machen lange Sommerpausen.
Ach, ich wollte das jetzt unseren Hörern zur Enträtselung aufgeben. Wo da
ja, da musst du schon schwere Rätsel stellen.
Okay, na gut.
Ja, wir haben jetzt in den nächsten Tagen haben wir ein Neunjähriges, gell?
Das könnte stimmen, ja. Das ist immer irgendwie Ende November.
Ja.
Oder Mitte, Ende November, sowas.
Genau, 9 Jahre.
9 Jahre Sneakpot, oh Gott, nächstes Jahr 10 Jahre.
Nächstes Jahr 10 Jahre, da müssen wir eigentlich mal was machen. Nächstes Jahr kommen die 500 und 10 Jahre.
Ja, da müssen wir irgendwas machen.
Ja.
Liste, Zettel mit den Dingen, die wir immer schon mal machen müssen. Noch ein Punkt mehr, sehr gut.
Ja, genau, ich habe unten schon mal eine Liste angefangen für Spotwichteln.
Gut, also, wir müssen vor allen Dingen jetzt erstmal über den Pod-Appler-Workshop reden.
Ja.
Denn du warst ja auf dem Pod-Appler-Workshop. Ich ja leider nicht. Aber du warst da und hast uns vertreten. Du hast nicht nur uns vertreten, sondern auch den Cocktail-Podcast, wie ich auf Twitter wahrnehmen durfte.
Ja.
Und ja, wie war's? Was ging ab? Erzähl.
Ach, es war wieder so eine richtig runde Pod-Äppler-Veranstaltung. Wir haben uns um 9 getroffen in Darmstadt, haben gemeinsam gefrühstückt, haben kurz eben untereinander uns vorgestellt für die, die eben zum ersten Mal dabei waren. Es waren 2 dabei, die einen Tag vorher ihre erste Folge rausgehauen haben. Das war echt lustig. Okay.
Da konnten sie also nicht warten und gucken, ob sie noch was lernen und dann die erste Folge machen?
Nee, sie haben gesagt, wir hauen jetzt eine Folge raus, einen Tag vorher, und dann gehen wir dahin.
Damit wir behaupten können, wir sind auch Podcaster, oder wie?
Ja, so ungefähr. Und oh, Bob, wenn unsere erste Folge halb so gut gewesen wäre wie deren erste Folge.
Ja, wir hatten ja nichts. Bei uns gab es ja nichts.
Wir hatten ja nichts.
Als wir angefangen haben, da gab es ja nichts. Wir haben ja quasi mit dem nassen Schnürsenkel gepodcastet.
Jetzt podcasten wir immer noch ohne Hose. Immerhin. Naja. Jedenfalls, deswegen bist du auch immer noch krank. Du hast auch letzte Woche schon wieder. Ah, egal. Dann hat die Tine Nowak ein bisschen was über was hat sie eigentlich geredet? Ach, über unterschiedliche Podcasts-Formen gesprochen. Die schreibt ihre Doktorarbeit und ich meine, dass da ist auch Podcast irgendwie ein Thema und die beschäftigt sich ja auch von einem wissenschaftlichen Anspruch, also irgendwie die Unterscheidung eben zwischen Laber-Podcast und Magazin-Podcast und Interview-Podcast und Telefon-Podcast und so weiter. Und hat da einfach mal so ein bisschen vorgestellt, was es da so für unterschiedliche Podcasts gibt, die natürlich alle auch irgendwie wieder miteinander verschwimmen und gibt ja keine scharfen Grenzen. Ja,
niemand hält irgendwen auf, irgendwas zu machen, aber.
Genau, das ist eben auch so.
Haben sich trotzdem so Formate gebildet, ne? Also es gibt so verschiedene. Ja.
Ja. Ja, aber wenn du jetzt allein unsere Sendung einordnest.
Ja, wir sind vorne, sind wir ein Themenpodcast, hinten sind wir ein Laber-Podcast.
Genau.
Und
ein Gesprächspodcast und dann driften wir irgendwann ab und dann labern wir nur noch rum und so. Trotzdem haben wir eine ganz klare Struktur, die vielleicht nicht immer rüberkommt und die nicht allen Leuten klar ist. Aber wir haben eine Struktur.
Ja, stimmt.
Ja.
Ja, und es gibt andere Sendungen, die das nicht. Also ich meine, wir würden ja jetzt auch lügen, wenn wir sagen, dass es nicht durchaus Vorbilder gab, von denen wir so ein bisschen die Struktur auch uns angelehnt haben. Aber es gibt natürlich auch andere Sendungen, die komplett anders sind, wo vielleicht einer alleine nur redet oder ich habe auch ganz experimentelle Sachen schon gehört, wo du am Ende denkst.
Oder so.
Ja, das sind jetzt so die neueren oder moderneren Sachen, aber ich habe zwischendurch so vor ein paar Jahren auch irgendwelche vollkommen experimentellen Geschichten gehört, wo du am Ende einer Sendung dastehst und dir denkst, was war denn das? Also ich habe es dann auch ehrlich gesagt nicht weitergehört, ich möchte jetzt auch nicht sagen, was es war, aber so Dinge, wo du nicht mal einordnen kannst, was war das für ein Genre, war das ein Podcast, wollte der mich verarschen, was, ich habe, also es gibt ja alles im Grunde da draußen und finde ich spannend, das zu kategorisieren.
Ja, das ist echt gut. Dann hat der Simon ein bisschen über WordPress, Podlove, Plugins und so die ganzen Technik-Themen gesprochen. Dann hat die Tine nochmal kurz über FYD gesprochen oder FIT oder FYYD. Das ist ein Podcast-Verzeichnis von dem Christian von der Hörsuppe. Das ist echt spannend, weil da kann man zum einen einfach Podcasts sammeln, die man zu bestimmten Themen gut findet, also nach Themen suchen und dann da seine Podcasts entsprechend reinschmeißen. Man kann aber auch einzelne Sammlungen kuratieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Folgen von bestimmten Podcasts besprechen oder gut finden oder einfach nur sagen, hier, ich lege da eine Liste an, dieser Liste könnt ihr folgen und da schmeißen wir dann einfach Folgen von Podcasts, die wir besonders toll fanden beim Hören rein und dann kann man sich die automatisiert dann eben wieder runterladen und so. Das ist echt spannend. Und da gibt dann halt so ein OPML, heißt es so?
Yep.
OpenMail-Feed, den man eben auch wieder abonnieren kann. Und das Schöne ist, die werden halt nach Datum des Punktes, wann du sie reingeworfen hast, aufgelistet und nicht nach Erscheinungsdatum. Das heißt, wenn du irgendwo einen alten Podcast nachhörst und eine ganz alte Folge irgendwo ausbuddelst, dann verschwindet die halt nicht, sondern kommt dann auch als nächste dran. Bei den Leuten, die eben deine Kuration folgen.
Finde ich ein super spannendes Thema. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ich so einem kuratierten Feed hören würde. Aber da gibt's dann das nächste Thema.
Kommt vielleicht drauf an, von wem?
Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite, ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich es benutzen würde, um spannende Podcasts zu entdecken. Ja. Aber dann würde ich wahrscheinlich, was ich dann lieber lesen würde, wahrscheinlich einen Blogbeitrag, wo der mir sagt, hier, das ist ein guter Podcast, weil, und dann würde ich den vielleicht anklicken oder nicht. Mhm. Aber vielleicht bin ich da auch einfach die falsche Zielgruppe. Also vielleicht gibt es ja Leute, die so kuratierte Feeds genau hören wollen. Also nur weil ich das nicht gut finde, heißt es ja nichts. Aber, oder was heißt nicht gut finde, ist das falsche Wort. Also weil ich glaube nicht, dass es für mich was wäre.
Genau, oder eben auch eine Suche speichern über bestimmte Themen. Also
das schon eher, ja.
Keine Ahnung, du suchst nach Flughafen oder Cocktail und lässt dir einfach eine Mail schicken, wenn irgendein neuer Podcast eben nicht nur Cocktail im Namen hat, wie der Cocktail-Podcast, deswegen sind wir nämlich auf Platz 1 der Suchergebnisse da, sondern eben, wenn in der Sendung irgendwo in dem Text was über Cocktails steht, da kommt natürlich ganz viel als Ergebnis, ein Cocktail, ein Jazz-Cocktail, ein bla irgendwas Cocktail. Klar, weil die dann über Musik geredet haben und das so verpacken in ihrem anderes Text. Und dann taucht das eben auch auf. Aber
das könnte aber zum Beispiel im Auge behalten wollen, was über Gin Tonics geredet wurde.
Ja, genau. Ja, oder über Drinks. Was wahrscheinlich eher noch, also was ein direkteres Wort ist.
Ja.
Ja. Also das ist schon super spannend.
Ja. Generell eine Suchmaschine zu haben, die sozusagen auf die Podcast-Landschaft fixiert ist und zu sagen, die durchsucht eben nicht Blogs und irgendwelche komischen Zeitungsartikel und Buzzfeed und was weiß ich nicht noch alles, so wie Google das eben macht. Mhm. Und ich kann natürlich Google irgendwie site://hassenichtgesehen.de eingeben, dann durchsucht er nur noch die Seite, aber ich kann eben nicht sagen, durchsuch mal bitte nur Podcast-Seiten, weil es auch eine Webseite ja auch nicht wirklich Google gegenüber maschinenlesbar eindeutig kennzeichnen kann, dies ist eine Podcast-Webseite, das gibt's ja noch nicht, diese Möglichkeit, sondern für Google sieht das aus wie ein Blog und irgendwo sind da komische Links auf komische MP3-Dateien. Vielleicht versteht Google das, aber so richtig kümmern tut es das nicht.
Genau, und du gibst gibst halt den RSS-Feed.
Genau.
Und der passt den Feed und nicht, keine Ahnung, die 20 anderen Sachen, die noch auf der Webseite stehen, sondern den Feed. Und wenn es im Feed irgendwo um Drinks oder um Flughafen oder sonst irgendwas geht, dann zeigt er dir das eben. Und das ist das, was es so spannend macht. Und es sind nur die Podcasts drin, die da auch eingetragen sind. Das heißt, wenn ihr jetzt einen eigenen Podcast habt oder Podcasts, die ihr besonders schätzt, die aber vielleicht ganz, ganz klein sind, weil irgendwie nur 10 Leute die hören, weil das total das Nischenprodukt ist, aber trotzdem total relevant ist, dann geht mal zu Feed, also fyyd.de, und trag das ein.
Genau.
Damit die Podcasts da sind.
Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ist da mal so eine größere Feed-Adressensammlung vom Anerzähler Richtung FYT gefallen. Irgendwie so Größenordnung 30.000 Feeds oder sowas.
Echt?
Oder also irgendwie so eine Zahl habe ich da, ich weiß, es war, glaube ich, in der Lautsprechersendung, hat der Christian das erzählt.
Ja gut, der wird ja erstmal aus der Hörsuppe alles genommen.
Die Hörsuppe war sowieso sozusagen der Initialstart, aber die Hörsuppe war ja eine kuratierte Geschichte, wo nicht jeder reinkam, sondern wo, was heißt nicht jeder reinkam? Also
du musstest halt früh da gewesen sein, das war unser Glück.
Und du musstest entweder früh da gewesen sein oder Christian musste deine Sendung einfach hören oder mögen oder beides.
Ja.
Oder dann gab es ein Bewerbungsverfahren, wo du dann eben sagen konntest, hier, ich möchte gerne die Hörsuppe und dann hat Christian das irgendwann entschieden und irgendwann ist er dann von so viel Anfragen überrannt worden, dass er das nicht mehr leisten konnte.
Genau.
Diese Hörsuppe-Dateien sind natürlich zum einen da reingewandert und dann gab es nochmal irgendwo eine größere Sammlung an Feed-Adressen von deutschen, deutschsprachigen Podcasts. Und mittlerweile ist, glaube ich, noch einiges mehr drin und man kann auch submitten und so.
Ja.
Also das ja. läuft sehr viel offener und sehr viel größer.
Ja, das ist echt gut. Ja, danach gab's Mittagessen und dann haben wir so ein bisschen Workshops gemacht. Das heißt, wir haben uns zu bestimmten Themen ausgetauscht, also einfach in Gruppen aufgeteilt. Ich war dann drüben in einer Gruppe, da haben wir über Reaper und Ultraschall gesprochen und Studio Link und haben das halt einfach mal für einige Podcaster, die das verwenden wollen, gemeinsam mit denen aufgesetzt. Also ich hatte jetzt gerade in der letzten Woche, habe mir auch das neue Mikro habe ich übrigens gekauft, habe ich letzte Woche erzählt, heute podcast ich zum ersten Mal mit besagtem neuen Mikro. Ich würde mich freuen, wenn irgendwie mal ein paar Hörer Kommentare schreiben, taugt es was, hört sich das gut an, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten, habt ihr total Hall, hört ihr mich dauernd irgendwie andere Geräusche machen, nervt, puste ich rein. Ich muss noch ein bisschen lernen, dass ich das Mikro sauber eingestellt kriege. Jedenfalls saßen wir dann zusammen und haben eben für zwei Jungs, die einen Datenschutz-Podcast machen wollen, und zwar Datenschutz für Zivilisten erklärt sozusagen. Und die Franzi, die den FSV-Podcast macht, und noch zwei andere. Die hatten Schwierigkeiten eben mit Studio Link und mit Ultraschall und mit dem ganzen Kram. Da haben wir uns da mal ein bisschen gemeinsam rumexperimentiert und haben das dann alles eingerichtet, damit das dann auch bei denen sauber lief. Und später war ich noch auf einem Workshop, wo es um Intro-Musik ging. Der wurde dann aber irgendwann gemeinsam, also waren wir zu fünft oder so, haben kurz ein bisschen so über Intros und Outros und was man da machen kann, und gab es auch ein paar Hinweise und so, wo man da mal suchen müsste. Eben nach irgendwelchen Soundbibliotheken, wo es dann halt so Musikschnipsel in bestimmten Geschwindigkeiten gibt, die man dann auch bequem zusammenklicken kann. Und gerade so mit GarageBand und so funktioniert das auch wohl ganz gut, da sich die entsprechenden Sachen zusammenzuklicken. Und da sind wir dann halt, da haben wir weiter diskutiert, ob man Trenner braucht, ob man überhaupt ein Intro braucht, ob man ein Outro braucht, was es einem bringt, wie man überhaupt mit der Sendung umgehen möchte und so weiter. Haben wir halt dann darüber gesprochen. Und dann haben wir später nochmal in der großen Gruppe eben ein bisschen darüber gesprochen, wie man Hörer kriegt, was man macht, was einem wichtig ist und so. Und ja, wie man es auch schafft, länger on air zu bleiben und Sendungen rauszuhauen. Ach nee, vorher haben wir noch ein paar Sendungen gemeinsam gehört. Da hat die Alex von den gesprochenen Sitzsätzen ein Schnipsel vorgespielt oder einen Teil ihrer Sendung, die sie jetzt geschnitten hat, wo sie sehr unglücklich war mit dem Sound, und da haben wir gemeinsam drüber gesprochen, ob sie das jetzt senden, warum, wie, wo, was oder warum nicht. Und noch zwei andere, die einfach mal ein Feedback haben wollten, wie tauglich deren Podcast ist. Und da haben wir dann gemeinsam eben drüber gesprochen, was gut, was schlecht ist. Und ja, am Schluss habe ich noch Drinks gemacht. Also nur eine Runde Dark and Stormy, aber immerhin.
Das wurde ja reichlich vertwittert. Plötzlich klingelte mein Twitter dauernd, Cocktail Podcast. Was ist denn jetzt los?
Was ist denn hier?
Schaue ich da rein, lauter Bilder, und denke, okay, Stefan fängt an, die Leute abzufüllen, alles klar.
Ja, genau. Naja, das war nicht sehr schlimm, aber es war schön, ja.
Habe ich dann mitbekommen.
War einfach ein runder Tag, war richtig gut.
Ja, cool. Ja. Ja, schön.
Es gibt jetzt eine Pod-Appler-Slack.
Ah, okay. Dann muss ich da mal eintreten.
Ja.
Hat sich das doch durchgesetzt. Da gab es ja Widerstände auf dem letzten Meetup.
Nee, ist blöd. Und ich glaube, der sich gewehrt hat, hat jetzt diese Selbsteinladungsfunktion gebaut.
Okay, sehr gut.
Also wer da interessiert ist, also ein Podcaster aus Rhein-Main, einfach irgendwie uns anschreiben oder so, dann kläre ich das, wie man da reinkommt.
Genau. Und ich schreibe mich dann mal an, weil ich wissen will, wie ich da reinkomme.
Ja, mach das mal.
Ich
habe eine Mail von dir. Du fragst, wie du rein. Ach so, ja, was?
Die Pod-Appler-Workshop gibt es einmal im Jahr.
Genau.
Ist jetzt also gerade vorbei. Aber das Pod-Appler Meetup, wo wir einfach irgendwie in lustiger Runde ein bisschen Appleboy trinken, das gibt's.
Wir trinken alle, nicht nur Appleboy.
Ja, und Bierchen und so. Das gibt's alle 2 Monate, glaube ich.
Ungefähr,
ist
ja.
Ist richtig? Oder 2 oder 3 Monate. Das heißt, es steht dann irgendwann Anfang kommendes Jahr, steht es wieder an.
Am 5.1.
Na, siehst du, da haben wir den Termin. Genau, also da Podcaster Rhein-Main, die hier zuhören oder die es werden wollen, das wäre eure Gelegenheit. Haben wir aber schon oft erwähnt, machen wir dann nochmal kurz, bevor es losgeht.
Ja, genau, eben auch die Podcaster werden wollen, die noch Informationen brauchen. Da sitzen ganz viele Leute, die podcasten schon teilweise ein bisschen länger. Die können euch mit allen möglichen Tipps und Tricks und Ideen und Diskussionen versorgen. Also manchmal ist es auch so, dass jemand irgendwas vorstellt und man einfach nur darüber spricht und sagt so, hast du schon mal darüber nachgedacht? Oder jemand hat sich die gleichen Gedanken schon mal gemacht, eben Themen wie Thementrenner und sowas. Brauche ich, muss ich, kann ich überhaupt eine Sendung verantwortlich, bevor ich nicht Intro, Outro und Thementrenner habe?
Ja, kann man.
Ja, genau.
Und ich trenne jetzt hier das Thema ab.
Hau einfach eine Sendung raus, genau.
Dies ist ein Thementrenner jetzt. Herr Giesbert, ich trenne jetzt Ihr Thema ab.
Oh.
diese Sendung kommt jetzt nämlich zum Ende. Das ist mein Trenner.
Oh.
Ja, wir danken fürs Zuhören, wie immer. Das war Folge 462 des Sneakpods. Und wir sprachen nicht nur über Willkommen bei den Hartmanns, sondern auch über Whiplash, über den 1000. Tatort und über Stefans Besuch beim Pod-Appler Workshop in Darmstadt. Ich hoffe, ihr hattet genügend Punkte, wo ihr dran anknüpfen wollt, und das könnt ihr nämlich in den Kommentaren auf sneakpod.de tun oder auf Facebook oder auf Twitter, heißen wir auch jeweils überall Sneakpod. Ihr werdet uns finden. Ansonsten gibt es Flatter-Buttons und Amazon-Buttons und so weiter, die ihr drücken könnt. Wir freuen uns über Feedback jeglicher Couleur und sagen danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche, wo es dann 463. Sneakpod gibt. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.